Wie versprochen habe ich jetzt an der Telefonstrippe Werner Schmidt, unseren Frankreich-Korrespondent. Gestern wurde in der Nationalversammlung abgestimmt über die Änderung der Verfassung, wobei interessanterweise wohl der eher konservative Block gespalten ist. Kannst du das uns vielleicht mal genauer erklären? Ich habe es nicht so ganz begriffen, um was es jetzt in allen Einzelheiten geht.
Ja, also es geht dabei auch, wenn du von den Spaltungslinien sprichst, viel um Parteipolitik und um Taktik. Aber in der Sache geht es um Folgendes. Die Nationalversammlung hat erst Artikel für Artikel und dann im Gesamtblock, en bloc, die Verfassungsänderung durchgestimmt. Die hat also am gestrigen frühen Abend gegen 18 Uhr dann auch en bloc das gesamte Gesetzespaket durchgewunken, angenommen. Bei der Verfassungsänderung geht es insbesondere um zwei Stränge. Der erste betrifft die Erhebung des Notstands in den Verfassungsrang. Also bislang war der Notstand oder der Ausnahmezustand durch einfaches Gesetz geregelt. Ein Gesetz vom 3. April 1955, also unter dem leben wir gerade. Unter diesem Ausnahmezustand. Es gibt im Gesetz
noch einen... Das war Zeit von Algerienkrieg.
Ja, das ist ein Gesetz aus dem Algerienkrieg, ganz genau, mit dem damals die Unabhängigkeitsbewegung niedergehalten werden sollte, die antikoloniale Bewegung. Im Algerienkrieg diente dann in der Schlussphase 1961 der Notstand, der Ausnahmezustand allerdings auch dazu, dann den rechtsextremen Terror, derer die Verrat schrien, weil die Entkolonisierung sich anbahnte, diesen Terror auch einzudämmen. Also es wurde dann durch die de Gaulle, durch die Präsidentschaft de Gaulle und seine Regierung gegen die beiden Seiten angewendet. Zuletzt gab es diesen Ausnahmezustand punktuell, also nicht für die gesamte Fläche des Staatsgebiets, sondern für bestimmte Teile, während der Unruhen in Neukaledonien 1984, also in einer quasi Nochkolonie, in einem sogenannten Überseegebiet und dann im November 2005 punktuell für bestimmte Banlieues im Zusammenhang mit den Unruhen in den Vorstädten, Ultrabandenstädten. Also im Moment ist er in Kraft, wird verlängert werden um weitere 3 Monate, aber auf Grundlage dieses Gesetzes. Das Gesetzespaket zur Verfassungsänderung dient jetzt dazu, erstens den Notstand auch in der Verfassung festzuschreiben. Das stand da bislang nicht. In der Verfassung gibt es noch einen anderen Notstand, der ist noch drüber. Das ist sozusagen der Kriegszustand und Belagerungszustand, in der der Staatspräsident quasi diktatorische Vollmachten ausüben kann. Da sind die Anforderungen aber noch höher. Das ist also wirklich, wenn Frankreich im Kriegszustand ist und kurz vor der Eroberung steht nicht. Im Algerienkrieg wurde dieser Artikel 16 der Verfassung angewendet, aber da sind wir im Moment nicht drin und da werden die Anforderungen auch noch höher. Es geht jetzt also darum, dem sozusagen normalen übergesetzlichen Notstand immer in Anführungszeichen eine verfassungsmäßige Grundlage und damit eine dauerhaftere Grundlage als bisher zu verleihen. Das ist das eine. Der zweite Strang, der im bürgerlichen Lager stärker umstritten ist oder bis in die linksliberale Mitte und darüber hinaus stärker umstritten ist, betrifft die Ausbürgerung, die Déchéance de Nationalité, das heißt den Nationalitätsverlust. In der Realität, in der Praxis wird es um Doppelstaatsangehörige gehen. Im Text steht es jetzt so nicht drin, ich erläutere auch gleich, was das bedeutet. Für Menschen, die im Zusammenhang mit Terrorismus verurteilt worden sind. Also das ist die Voraussetzung, beziehungsweise in der Verfassung wird es auf noch vagere Weise stehen. Da geht es um Individuen, die die französische Staatsangehörigkeit haben und die wegen der Verletzung, wegen Straftaten, wegen Verbrechen und Vergehen, also das mit den Vergehen wird schon unterstrichen, weil Vergehen weniger schwere Straftaten sind als Verbrechen. Im Falle von Verurteilung wegen Verbrechen oder Vergehen, die fundamentale Interessen der Nation berühren. Das könnte also auch im sogenannten Hochverrat gehen, was ja schon an und für sich ein juristisch wie politisch hochproblematischer Begriff ist. Diskutiert wird es aber insbesondere im Zusammenhang mit der Verurteilung von Terrorismus. Und auch da sollten wir doch unterstreichen, dass es da tatsächlich um Schwerverbrechen gehen kann, wie die Attentate vom 13. November 2015 in Paris. Aber juristisch und auch politisch wird ja als Terrorismus auch zum Beispiel eine Betätigung für die PKK oder zu ihren Gunsten betrachtet. Da geht es also nicht nur um Individuen, die man tatsächlich als Verbrecher einstufen könnte. Das Zweite ist natürlich, dass diese Ausbürgerungsdrohung erstens gerade Dschihadisten, die tatsächlich Verbrecher sind, nicht abschrecken wird, weil wer bereit ist, sein eigenes Leben zu opfern bei einem Mordanschlag, wird sich davon nicht abschrecken lassen.
Ob er jetzt ja nur ein französischer Staatsbürger oder stirbt oder nicht, ist dann noch egal.
Ja. Ganz genau. Das zweite ist die diskriminierende Message an die sonstigen Doppelstaatsangehörigen, weil natürlich zumindest im rechten Lager, im rechten politischen Lager, also sowohl im Rechtsextremen als auch im Konservativen, wo die Forderung nach solchen Ausdrückungsmöglichkeiten seit einigen Jahren und insbesondere seit einer Brandrede von Nicolas Sarkozy vom Juli 2010 diskutiert wird. Im rechten Lager geht es natürlich darum zu sagen, Doppelstaatsangehörigkeit ist ein Problem, weil da sozusagen die Neigung zum Verrat an den Interessen des Landes schon angelegt ist. Die Auswirkungsmöglichkeit bekam, als das Artikel für Artikel im Einzelnen durchgestimmt wurde, nur eine schwache Mehrheit von rund 150 Abgeordneten gegen rund 130.
Bräuchten Sie nicht eine Zweidrittelmehrheit oder wie sieht das aus? Reicht die schwache Mehrheit?
Das kommt noch. Also, im Augenblick ist das Gesetzgebungsverfahren so, dass erstmal die Nationalversammlung, also das Unterhaus des Parlaments, mit einfacher Mehrheit dem zustimmen muss. Das erfolgte auch gestern. Also als es dann en bloc durchgestimmt wurde, gab es auch eine satte Mehrheit von über 300 Abgeordneten gegen ca. 150. Aber bei den einzelnen Artikeln, als die durchgestimmt wurden, war die Nationalversammlung relativ leer. Beim Artikel 1, wo es um den Notstand, um die Aufnahme des Ausnahmezustands in die Verfassung geht, gab es eine breite Mehrheit, aber die Nationalversammlung war zu drei Viertel leer, was dann auch viel Kritik hervorrief, sowohl von Befürwortern wie auch von Gegnern, weil gesagt wurde, bei so fundamentalen Weichenstellungen sind sozusagen die Abgeordneten nicht mal da. Bei der Ausbürgerung wurde es dann knapper, aber das Gesamtpaket wurde dann mit einer satten Mehrheit von über zwei Dritteln und bei einer nicht so leeren Nationalversammlung durchgewunken. Jetzt kommt das Ganze in den Senat, da geht es heute los, die Debatte. Und der Senat ist das Oberhaus. Normalerweise hat der Senat nicht so viel zu sagen, weil er immer durch die Nationalversammlung überstimmt werden kann. Das Oberhaus, da sitzen also vor allem Vertreter der Gebietskörperschaften drin, also der Kommunen und der Regionen. Dieses Mal ist es eben nicht so, dass er überstimmt werden kann, weil der Senat muss dem Entwurf auch zustimmen, und zwar in identischen Begriffen mit einer identischen Schreibweise des Gesetzes wie die Nationalversammlung. Wenn Abweichungen am Text bestehen, und das könnte passieren, dann muss das Ganze neu debattiert werden, neu aufgerollt werden. Das heißt, das Ganze kann erst in die dritte Phase, in die dritte Stufe gehen, wenn beide Texte identisch sind. Der in der Nationalversammlung angenommen wurde und der im Senat angenommen wurde. Und dann wird der Kongress vereinigt, das heißt, die gemeinsame Sitzung beider Häuser. Das ist ungefähr so, wie wenn Bundestag und Bundesrat in Deutschland zur Bundesversammlung zusammengezogen werden. Also dann wird der Kongress in Versailles, im Schloss von Versailles versammelt, und der muss dann tatsächlich mit dieser Dreifünftelmehrheit mit 60% zustimmen. Da sind wir aber noch nicht, weil im Moment liegt der Ball im Senat. Jetzt ist der Senat am Spiel. Da könnte es sein, dass es Schwierigkeiten gibt, dass tatsächlich, wie es juristisch erforderlich ist, der Text in identischen Begriffen mit derselben Schreibweise wie in der Nationalversammlung angenommen wird, weil ein Teil des konservativen Blocks querschießt. Das hat weniger inhaltliche Gründe als Gründe parteipolitischer Profilierung, weil ein Teil der Konservativen sich sagt, wir werden François Hollande nicht den Gefallen tun, ihm dieses Projekt durchzuwinken, damit er sozusagen als der starke Mann dasteht, sondern Teile der Konservativen möchten das zu Fall bringen. Einmal um François Hollande zu schaden, weil er dann sozusagen mit leeren Händen dasteht, nachdem er seit drei Monaten eigentlich nur als der Sicherheitspräsident versucht, sich zu profilieren. Also alle sozialen Versprechen, auch soziale Verbesserungen unter der Sozialdemokratie sind ja schon längst im Orkus der Geschichte gelandet, wenn ich das so ausdrücken darf. Mhm. Aber seit drei Monaten macht er nur noch mit dieser Sicherheitspräsidentenstatur Werbung für sich. Das Zweite ist, dass es innerhalb der konservativen Verhaltungslinie gibt, weil die Konservativen machen ja, die führen ja am 20. und 27. November dieses Jahres eine Urwahl durch. Das heißt, die stimmen über die Mitglieder hinaus Sympathisanten offen, die stimmen ab, ein bisschen wie bei den Primaries in den USA, aber mit weniger Beteiligung. Da stimmen also die Mitglieder und Sympathisanten der großen konservativen und wirtschaftsliberalen Parteien drüber ab, wer unter den Anwärtern und Anwärterinnen, im Moment sind das aber nur Männer, also wer unter den Anwärtern auf die Präsidentschaftskandidatur zum Kandidaten gekürt wird. Das heißt, wer für den konservativen Block, den Bürgerblock zur nächsten Präsidentschaftswahl im April, Mai 2017 antritt. Und da gibt es natürlich Profilierungsspielchen. Nicolas Sarkozy, der anfänglich als der aussichtsreichste Kandidat galt, nicht mehr gilt, aber galt, und der Parteichef der größten Partei in diesem Spektrum ist, also Les Républicains, LR, ehemals UMP. Nicolas Sarkozy hatte sich früh festgelegt darauf, dass er der Verfassungsänderung, die François Hollande auf den Weg bringen möchte, zustimmt. Also die Attentate waren am Abend des 13. November. Am Sonntag, den 15. November, empfing François Hollande alle Parteivorsitzenden bei sich, also die Vorsitzenden aller Parteien, die in der Nationalversammlung vertreten sind, darunter auch der Front National. Nicolas Sarkozy war natürlich der gewichtigste, weil er die zweitstärkste Partei im Parlament anführt. Und Sarkozy hat darauf gedrungen, hat darauf insistiert, dass bestimmte Sachen da reingeschrieben werden, was er auch als seinen Erfolg verkaufen möchte, darunter die Ausbürgerung, auf der er sehr stark insistiert hat. Und als er dann aus dem Élysée-Palast rauskam, hat aber Sarkozy gesagt, okay, wir machen jetzt einen auf nationale Einheit und Burgfrieden. Ich konnte diese und jene Anliegen durchsetzen und ich bin jetzt dafür, dass mein politischer Block auch der Verfassungsänderung zustimmt. Nun hat aber Sarkozy Gegenkandidaten. Einer davon überflügelt ihn in den Umfragen deutlich, das ist Alain Juppé, der früher mal Premierminister war, vor 20 Jahren, 1995 bis 97, der zuletzt Außenminister war, 2011. Und Juppé ist populärer, weil er auch sozusagen als die Zuflucht gilt und als jemand, der noch für politisch ruhigere und gesellschaftlich und wirtschaftlich ruhigere Zeiten als die jetzigen steht. Es ist aber nicht so sehr Juppé, der jetzt an seinem Stuhl sägt, der wartet in Ruhe und ohne Hektik auf seine Stunde, sondern ein anderer Gegenkandidat, der ein bisschen mehr rumhampelt, weil er in den Umfragen auch nicht so gut dasteht, das ist François Fillon. François Fillon war 5 Jahre lang Premierminister unter Präsident Sarkozy, 2007 bis 2012, hat damals eher als der Moderatere sich darzustellen versucht gegenüber einem sowohl hektisch rumhampelnden als auch deutlich rechtsoffenen Nicolas Sarkozy, geht jetzt aber auf die rechte Überholspur in vieler Hinsicht. Er hat also ein Buch veröffentlicht im September 2015, was sich plus minus 70.000 Mal verkauft hat, wo er eher den rechten Einpeitscher spielt. Und Fillon gibt sich jetzt als der sozusagen sich absetzt und der sagt, wir tun François Hollande nicht diesen Gefallen, sondern wir sind in der Opposition und wenn man in der Opposition ist, dann hat man auch zu opponieren. Er sagt sowohl in der Sache, François Hollande hat nicht genügend Erfolge und man müsste da noch viel härter durchgreifen. Andererseits sagt er, es braucht keine Verfassungsänderung, mit der Verfassung spielt man nicht. Ihm stimmen jetzt wiederum Leute bei, die eher aus inhaltlichen Gründen, weil sie zum moderateren Flügel der Bürgerlichen gehören, ihre Bauchschmerzen haben zum Beispiel mit dieser Ausbürgerung. Da gibt es tatsächlich Bedenken bis in die liberale Mitte hinein, also bis in die liberale Mitte hinein.
Ausbürgerung, also das grandiose Mittel gegen Terrorismus, wir bürgern die Terroristen einfach aus.
Genau, und was natürlich, wie wir erwähnten, sehr viel Erfolg haben wird, wenn sie tot sind. Aber also das gibt aus grundsätzlichen Gründen, Ausbürgerung klingt ein bisschen nach Praktiken, die es früher im Ostblock gab zum Beispiel, oder die es unter dem Vichy-Regime gab. Bürgerung wird oder eben
Nazi-Germany.
Ja, und Ausbürgerung wird eben auch als nicht taugliches Mittel aus den Gründen, die wir gerade aufzählten, betrachtet. Und das Symbol gilt tatsächlich ja als bedenklich, weil es ein Signal an die Doppelstaatsangehörigen ist. Ihr seid einfach nicht Franzosen wie die anderen. Die Regierung versucht, dieses Problem zu lösen, sozusagen die Quadratur des Kreises hinzubekommen, weil es im Regierungslager, also im sozialdemokratischen Lager, ja auch diese Debatte gab, indem sie einen Schlenker hinlegt. Ursprünglich die Verfassungsänderung so formuliert, dass es auf Doppelstaatsangehörige abzielen sollte. Jetzt ist der verfassungsändernde Text so formuliert, dass Doppelstaatsangehörige nicht explizit drin auftauchen, sondern es für alle Franzosen gelten kann. Also alle Franzosen könnten ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Gleichzeitig wird aber nun eine internationale Konvention gegen Staatenlosigkeit von 1961 ratifiziert. Die hatte Frankreich bisher zweimal unterschrieben, aber nie ratifiziert. Die dafür sorgen wird, dass vor den Gerichten einfach Franzosen, die also keine andere Staatsangehörigkeit haben, sozusagen geschützt werden, weil das internationale Recht verbietet, Menschen zu Staatenlosen zu machen. Oder in aller Regel, es gibt einige Ausnahmefälle für Kommandanten in feindlichen Armeen, aber in der Regel sagt das internationale Recht, bitte macht Menschen nicht zu Staatenlosen, unter anderem, weil man nicht weiß, wo man sie hinschicken kann. Und das heißt, es wird sozusagen dieses Doppelspiel geben aus einer Verfassung, die theoretisch alle Franzosen wie sie hat, also auch die ohne andere Staatsangehörigkeit, dann aber mit anderen Regeln, die dafür sorgen, dass es hauptsächlich für Doppelstaatsangehörige gelten wird. Also das wird durchaus von manchen, sagen wir mal, auf dem moderaten Flügel der Konservativen auch aufgespießt und kritisiert. Das gesagt wird, inhaltlich ist das schwierig, unter anderem wegen dieser diskriminierenden Komponente. Aber in der Regel bei den Spaltungslinien, die jetzt das konservative Lager durchziehen, ist es schon auch so, dass es eben aus den erwähnten Gründen um viel parteipolitische Spielchen geht. Also die Sache ist noch nicht ausgestanden, noch nicht zu Ende. Eine Ex-Ministerin, die eher zum linken Flügel der Sozialdemokratie gehört, wo auch Kritik aus inhaltlichen Gründen laut wird, Aurélie Philippe, die sagte gestern Abend, dass es ihrer Ansicht nach keinen Kongress geben wird, weil eben die Sache erst noch durch den Senat durch muss. Der Senat kann das blockieren, wenn er Änderungen am Text vornimmt und dann müsste erst garantiert sein, dass es tatsächlich diese 60% Mehrheit gibt in Versailles. Und der Ausgang ist also noch relativ offen, aber für François Hollande wird dabei politisch viel auf dem Spiel stehen.